Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die 17 Mitgliedsländer der Eurozone wollen die Schuldenkrise mit einem eigenen Vertrag überwinden. Auf dem EU-Gipfel in Brüssel vereinbarten sie schärfere Haushaltsregeln und automatische Strafen bei Verstößen. 9 EU-Staaten ohne Euro wollen prüfen, ob sie sich beteiligen und dabei die nationalen Parlamente einbeziehen. Nur Großbritannien trägt die Vereinbarung nicht mit. Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Sarkozy hatten ursprünglich eine Änderung der EU-Verträge mit allen 27 EU-Ländern angestrebt.
So sieht eine Kanzlerin aus, die nicht triumphiert. Dabei ist sie fast da angekommen, wo sie hinwollte. Nach einem Verhandlungsmarathon von mehr als 20 Stunden wirkt Angela Merkel fast heiter.
Wir haben uns dafür entschieden, mehr Verantwortung an Gemeinschaftsinstitutionen zu geben, an die Kommission, an den Europäischen Gerichtshof. Und uns als Mitgliedstaaten stärker in die Pflicht nehmen zu lassen, zum Wohle des Euro insgesamt.
Im Klartext, die 17 Euro-Staaten und mindestens 6 weitere EU-Mitglieder wollen sich einer strikten Haushaltskontrolle unterwerfen. Sie wollen verbindliche Schuldengrenzen in ihre Verfassungen aufnehmen. Der Europäische Gerichtshof soll dies überprüfen. Die EU-Kommission soll automatisch Strafverfahren einleiten gegen alle, die dagegen verstoßen. Eurobonds, also gemeinsame Staatsanleihen, wurden vorerst abgelehnt und private Gläubiger sollen nicht mehr an Staatspleiten beteiligt werden. Einer wollte nicht mitmachen. David Cameron forderte als Gegenleistung Erleichterungen für die britische Finanzindustrie. Vergeblich. Was angeboten wurde, ist nicht in unserem Interesse, deshalb habe ich nicht zugestimmt. Nach den 17 Euro-Staaten beeilten sich im Laufe des Tages weitere EU-Länder, dem Sparbündnis beizutreten. Bis auf die Briten wollen offenbar alle dabei sein. Wir hätten eine Reform der Verträge zu 27 bevorzugt. Das war nicht möglich wegen unserer Freunde aus Großbritannien. Es wird also ein zwischenstaatlicher Vertrag werden zu 17, der offen ist für alle, die dazukommen wollen. Am Rande des Gipfels gab es scharfe Kritik an der Haltung Londons. Viele sehen die Regierung Cameron jetzt isoliert. Die Briten haben sich selbst abgesondert. Sie sind raus aus den Entscheidungen. Europa ist vereint. Angela Merkel gibt sich indes vorsichtig optimistisch, dass es 2011 kein weiteres Krisentreffen mehr gibt.
Wir haben uns heute alle frohe Weihnachten gewünscht, als wir uns verabschiedet haben.
Ab Januar wollen sich die EU-Mitglieder dann monatlich treffen, um den Euro endgültig aus der Krise zu führen.
Der britische Premier Cameron war in Brüssel mit seinem Ziel gescheitert, im Gegenzug für eine EU-Vertragsänderung neue Ausnahmeregeln für den Finanzplatz London zu erreichen. In Großbritannien löste das unterschiedliche Reaktionen aus. Lob bekam Cameron aus den eigenen konservativen Reihen, kritisch äußerte sich die Opposition. Labour-Chef Miliband sprach von einem schrecklichen Ergebnis für Großbritannien, das künftig von allen wesentlichen Entscheidungen ausgeschlossen werde.
Am Ende sprach wirklich keiner mehr mit ihm. So einsam war der britische Premier wohl selten. Der französische Präsident, sonst meistens charmant, ignorierte seinen Kollegen von der Insel heute Morgen gleich ganz. Aber der schien sich in der selbstgewählten Isolation noch zu gefallen. Am Ende einer langen Nacht erklärte er, richtig gehandelt zu haben. Und das wiederholte er auch noch einmal heute Nachmittag in der BBC. Ich denke, es ist richtig für uns Briten, uns das von Europa herauszusuchen, was uns passt. Und ich habe keine Angst davor, dass wir vielleicht jetzt nicht mehr überall mitmachen werden. Geht es uns besser ohne den Euro? Aber ganz bestimmt. Diese Töne, sie sind vor allem für die eigene Partei zu Hause gedacht, denn die ist seit Beginn der Euro-Krise zunehmend auf Konfrontationskurs. Und jetzt, nachdem die Euro-Staaten sowieso machen, was sie wollen, und uns außen vor lassen, ist das noch einmal eine ganz andere EU. Eine, bei der wir unsere Mitgliedschaft jetzt noch einmal überdenken müssen. Sprich, am liebsten würden diese Konservativen jetzt gleich ganz aus der EU austreten. Und auch wenn nicht das ganze Land das so sieht, der Applaus überwog zunächst heute. Richtig zufrieden mit Camerons Veto ist vor allem der Londoner Finanzdistrikt. 10% unseres Bruttosozialprodukts kommt aus dem Finanzsektor. Und deshalb kann eine britische Regierung es sich hier nun einmal nicht leisten, die Banken zu behindern. Ob Cameron dafür nicht doch zu viel an politischem Einfluss geopfert hat, diese Diskussion wird ihn jetzt ab morgen zu Hause erwarten.
Zu den Ergebnissen des EU-Gipfels jetzt direkt aus Brüssel, Rolf-Dieter Krause.
Es ist eine neue Art von Kompromiss, den Europa hier gefunden hat. Die Entscheidungen wurden nicht verwässert. Stattdessen verzichtete man lieber auf die Unterstützung aller Länder. Sollte das Beispiel Schule machen, hätte es weitreichende Folgen für die Europapolitik. Den Briten wurde hier gezeigt, dass sie weniger wichtig sind als Klarheit in der Sache. Sie fahren jetzt mit leeren Händen und weniger Einfluss nach Hause. In der Sache selbst hat Europa weniger über die mehr oder minder begrenzten Hilfskonstruktionen diskutiert, sondern über den Kern der Sache. Disziplin üben, Schulden verringern. Es ist ein langer und harter Weg, den es jetzt gehen will. Aber wenn es ernst meint, was es beschlossen hat, dann wäre dies eine Einladung an die Geldgeber, Europa wieder zu vertrauen. Zumal man auch in einen wichtigen Punkt korrigiert hat. Die Angst, sein Geld zu verlieren, die Schuldenschnitte, davon ist keine Rede mehr. Geldanlagen in europäischen Staaten sollen wieder sichere Anlagen sein. Ob das alles funktioniert, das wird sich erst im Frühjahr zeigen. Europas Staaten wollen sich dann fast 800 Milliarden Euro leihen. Das Vertrauen der Märkte werden sie dann brauchen. Zurück nach Hamburg.
Die Ergebnisse des Brüsseler Gipfels haben in Berlin ein geteiltes Echo gefunden. Für die oppositionelle SPD gehen die vereinbarten Maßnahmen nicht weit genug. Es werde keine echte gemeinsame Wirtschafts- und Finanzpolitik geben. CDU, CSU und FDP sehen die Eurozone dagegen auf dem Weg in eine Stabilitätsunion.
Die Hausherrin verbrachte heute die längste Zeit des Tages in Brüssel, was den Rest des politischen Berlins nicht davon abhielt, in ihrer Abwesenheit schon mal ausführlich die Ergebnisse des Gipfels zu diskutieren. Der Tenor in der Koalition: Mission erfüllt.
Dieser Weg in eine Stabilitätsunion ist unumkehrbar. Das stärkt das Vertrauen der Menschen und der Märkte in unsere gemeinsame Währung, den Euro.
Das zeigt, dass sich auch die britischen Freunde fragen müssen, ob es richtig war, abseits zu stehen. Ich glaube, dass wir mit diesem Vertrag ein wichtiges Signal setzen, auch für die Märkte.
Marktbeobachter sind skeptisch, ob die Brüsseler Beschlüsse Investoren beeindrucken. Die erwarteten schnelle Hilfe für die hochverschuldeten Staaten statt langwieriger Konsolidierungsmaßnahmen.
Die Märkte orientieren sich vor allen Dingen an greifbaren Dingen, die in kurzer Zeit wirksam werden. Und die Politik hat Rahmenbedingungen geliefert, wie zukünftig weniger Schulden fabriziert werden sollen. Für die Märkte bedeutet das aber, dass sie die Staaten auch in den nächsten Wochen zunächst mal wahrscheinlich weiter unter Druck setzen werden.
Also werde die EZB wohl weiter Staatsanleihen kaufen und das Schlimmste verhindern müssen, argwöhnt die SPD. Von einer gemeinsamen Haushalts- und Wirtschaftspolitik sei Europa weit entfernt.
Aus der zwingend notwendigen Fiskalunion hat Angela Merkel eine reine Sanktionsunion gemacht. Das allein wird aber nicht ausreichen und es wird auch nicht dadurch wirksamer, dass alle außer Großbritannien dabei mitmachen.
Die Linkspartei lehnt die Konsolidierungsbeschlüsse grundsätzlich ab. Sparen sei Gift für die wackelige Konjunktur der Krisenstaaten.
Wenn ich wenig Steuereinnahmen habe, weil die Wirtschaft lahmt, dann muss ich investieren. Dann muss ich Schulden machen, damit die Wirtschaft wieder lebendig wird und ich wieder höhere Einnahmen habe. Insofern wird da völlig falsch gedacht.
In den Regierungsparteien wertet man es indes als gutes Zeichen, dass fast alle EU-Staaten sich den Brüsseler Vereinbarungen anschließen wollen. Auch im Bundestag werde man alles daran setzen, sie mit großer Mehrheit zu unterstützen.
Zu den Reaktionen in der Hauptstadt jetzt live aus Berlin, Ulrich Deppendorf.
Ja, und die Reaktionen in Berlin auf die Brüsseler Beschlüsse waren vorhersehbar. Union und FDP sehen in der Kanzlerin die große Gewinnerin, die harte Maßnahmen in Brüssel durchgesetzt habe. Für die Opposition ist alles weiterhin nur Flickwerk, wenn auch die Kritik heute eher verhalten ausfiel. Enttäuscht sind alle über die harte Haltung von Großbritanniens Premier David Cameron. Die Bundesregierung steht nun vor dem Problem der schnellen Umsetzung der Beschlüsse, hofft auf positive Reaktionen der Märkte und schaut mit Spannung, wie sich die Ergebnisse des Gipfels auf das Abstimmungsverhalten der Euroskeptiker beim FDP-Mitgliederentscheid über die Euro-Rettung auswirken. FDP-Vorstand und Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr hat heute im Falle einer Mehrheit der FDP-Basis gegen Euro-Rettungsschirme schon mal ein Ende der Koalition angedeutet. Zurück nach Hamburg.
Kroatien steht vor der Aufnahme in die Europäische Union. Vertreter des Balkanlandes und die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Staaten unterzeichneten heute in Brüssel den Beitrittsvertrag. Mitte 2013 soll es soweit sein. Kroatien wird dann das 28. Mitgliedsland der EU. Zuvor muss der Vertrag noch von allen EU-Staaten ratifiziert und in Kroatien in einer Volksabstimmung gebilligt werden.
So viel Europa-Euphorie war schon lange nicht mehr. Die Euro-Krisensitzung war noch nicht vorbei. Da sprach man nebenan von einem historischen Tag. Die Kroaten zeigten, dass die Zukunft des ganzen Westbalkans in der EU liege. Die scheidende Regierungschefin durfte noch einmal unterschreiben, gescheitert aber nicht am EU-Kurs ihrer Partei. In Zagreb sagte der zukünftige Regierungschef Kroatiens: Unser Weg in die EU war länger und schwerer als für alle anderen Länder. Aber der Weg zeigt uns, dass man nur mit harter Arbeit an sein Ziel gelangt. Kroatien, seit 1991 unabhängig, eine Wirtschaft, die im Norden boomt, im Süden der Tourismus als Hauptdevisenbringer, aber auch hier zeigen sich die Probleme der 4,5 Millionen Kroaten. Steigende Arbeitslosigkeit, die Verschuldung ist hoch, aber anderswo in Europa höher, deshalb das grüne Licht aus Brüssel. Proteste wie gestern sind die Ausnahme. Im Februar wird eine Volksabstimmung durchgeführt. Umfragen sagen, dass die Mehrheit für den europäischen Weg sicher ist. Lange Gesichter beim serbischen Nachbarn. Belgrad hatte heute von Brüssel den Status eines Beitrittskandidaten erwartet. Der Beschluss wurde aber auf kommenden März verschoben. Belgrads Unterhändler trat deshalb heute zurück. Serbien kann nicht, darf nicht und wird nicht von seiner europäischen Zukunft Abstand nehmen, sagte Serbiens Präsident. Jeder Kurswechsel würde von dauerhaftem Nachteil sein. Vor allem die deutsche Regierung hatte mehr serbisches Engagement für eine Lösung des immer noch schwelenden Konfliktes mit dem Kosovo gefordert.
Die Diskussion über ein mögliches neues NPD-Verbotsverfahren hat auch heute die Konferenz der Innenminister von Bund und Ländern bestimmt. Vereinbart wurde eine Arbeitsgruppe, die Kriterien für ein Verbotsverfahren aufstellen und Material sammeln soll. 2003 hatte das Bundesverfassungsgericht einen ersten NPD-Verbotsantrag aus formalen Gründen abgewiesen.
Ein Zeichen zur Bekämpfung des Rechtsextremismus wollten die Innenminister setzen. Auf einen Beschluss für ein neues NPD-Verbotsverfahren konnten sie sich aber nicht einigen. Zunächst soll eine gemeinsame Kommission von Bund und Ländern ein erfolgversprechendes Verbotsverfahren vorbereiten.
Diese Kommission hat die Aufgabe, diese Arbeitsgruppe hat die Aufgabe, eine Materialsammlung zu ermöglichen, die einen Antrag für ein NPD-Verbot vorbereiten soll, beziehungsweise die Kriterien, die dafür notwendig sind, zu erarbeiten.
Beim Bundeskriminalamt wollen Bund und Länder ein gemeinsames Abwehrzentrum gegen rechte Extremisten einrichten. Herzstück des Zentrums soll eine Datei mit allen verfügbaren Informationen zu Neonazis sein. Dazu sollen auch die umstrittenen V-Leute beitragen.
Es gibt eine glasklare Aussage aller Innenminister in auch diesem Beschlussvorschlag, dem wir alle zugestimmt haben, dass wir die V-Leute für notwendig erachten, dass es nicht ohne Quellen gehen wird.
In der Frage der Vertrauensleute in der NPD gaben die SPD-Innenminister dem Drängen ihrer Amtskollegen aus den unionsgeführten Ländern nach. Kein Wort mehr vom Abschalten der V-Leute.
Ich bin sehr erfreut darüber, dass wir mit einer Zunge sprechen, dass wir in der Frage des NPD-Verbotes sehr deutlich sagen, dass wir dieses Verfahren voranbringen.
Die Innenminister bereiten ein NPD-Verbotsverfahren vor. Beantragen können ein Verbot nur Bundesregierung, Bundestag oder Bundesrat.
Auf tagesschau.de finden Sie weitere Informationen zur Konferenz der Innenminister und deren Absicht, ein NPD-Verbotsverfahren auf den Weg zu bringen. Im Fall des versuchten Sprengstoffanschlags auf Deutsche Bankchef Ackermann ermittelt jetzt die Bundesanwaltschaft. Es bestehe der Verdacht, dass die noch unbekannten Täter einer ausländischen terroristischen Vereinigung angehören, teilte die Karlsruher Behörde mit. Am Mittwoch war der Sprengsatz in einem Brief an Ackermann entdeckt und entschärft worden. Bei einem weiteren Briefbombenanschlag wurde heute in Italien ein Finanzbeamter verletzt. Die Behörden gehen davon aus, dass der vereitelte Anschlag von Frankfurt am Main und der in Rom von denselben Tätern verübt wurden. Auf der UN-Klimakonferenz im südafrikanischen Durban ist kurz vor Abschluss noch kein greifbares Ergebnis in Sicht. Die großen Schwellenländer China und Indien, aber auch die USA blockieren weiter einen Fahrplan für Verhandlungen über ein Klimaschutzabkommen. Für ein solches Abkommen setzen sich die Europäische Union und zahlreiche Entwicklungsländer ein. Sie drohten heute damit, den UN-Gipfel notfalls scheitern zu lassen.
Hört auf die Menschen, nicht auf die Verschmutzer, skandieren die regierungsunabhängigen Gruppen in der Lobby. Sie geben das Klimaziel von maximal 2 Grad Erderwärmung nicht kampflos auf, lassen das die Regierungsvertreter lautstark wissen. Seit 2 Wochen suchen diese nach einem Kompromiss, doch bisher ist noch alles offen. Die EU gilt als Tempomacher, China und die USA als Bremser. Einen unterschriftsreifen Vertragstext gibt es auch am 11. Tag dieses Klimagipfels nicht. Wir brauchen mehr Taten, nicht noch mehr Nachdenken, fasst die EU-Kommissarin am Morgen die Position der Europäischen Union noch einmal zusammen. Und wir brauchen einen rechtlich verbindlichen Vertrag für alle, darum geht es. Eine Koalition von rund 120 Staaten, die Mehrheit will einen solchen Vertrag. Die USA und China sträuben sich bisher dagegen, China aber zeigt sich teilweise verhandlungsbereit.
Wir hatten eben schon eine leicht aggressive Stimmung, als es nur um Verfahren ging. Das zeigt, die Kampfphase hat jetzt eingesetzt. Es wird lang werden, spät werden und hart.
Denn vor allem die Schwellenländer fürchten, dass neue Klimaziele ihrer Wirtschaft schaden würden. Scheitert dieser Gipfel, wäre das ein massiver Rückschritt in den Bemühungen, die Erderwärmung aufzuhalten. Die freiwilligen Zusagen der Staaten, CO2 zu reduzieren, reichen nicht. Es würde wohl an anderer Stelle weiter verhandelt. Das könnte aber lange dauern, zu lange, um das 2-Grad-Ziel einzuhalten.
Ein schwerer Sturm ist in der vergangenen Nacht über Schottland hinweggefegt. Er beschädigte Häuser und Brücken, Schulen blieben geschlossen, Flüge wurden gestrichen. Auch am Morgen waren noch mehr als 50.000 Haushalte ohne Strom. Ausläufer des Orkans sorgten auch in Norddeutschland für Windgeschwindigkeiten von über 100 Kilometer pro Stunde. Größere Schäden hat der Sturm hier allerdings nicht angerichtet. Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 10. Dezember.
Das stürmische Tief zieht weiter nach Finnland. Dem Süden Deutschlands hinterlässt es noch teilweise kräftigen Regen, während es im Norden für sehr windiges und wechselhaftes Schauerwetter sorgt. Auch heute Nacht gibt's im Norden Regen, Schnee oder Graupelschauer. Vereinzelt kann es gewittern. In der Mitte dagegen gebietsweise klar. Im Süden regnet es zum Teil kräftig, im Bergland fällt auch Schnee. Morgen gibt's südlich der Donau sowie im Schwarzwald Regen. In höheren Lagen schneit es. Im Norden weitere Schauer mit Regen, Schnee oder Graupel. Auch einzelne Gewitter sind dabei. In einem breiten Streifen dazwischen neben Wolken auch viel Sonne und nur wenige Schauer. Schwacher bis mäßiger im Norden, frischer bis starker Südwest- bis Westwind in Schauernähe sowie an der Küste auch Sturmböen. Im Breisgau heute Nacht 6, sonst Temperaturen von 4 bis minus 1 Grad. Morgen im Bayerischen Wald 1 Grad, am Oberrhein bis 8 Grad. Am Sonntag erwartet uns eine meist trockene Mischung aus Wolken und Sonne. Im Süden wabert auch Nebel. In der neuen Woche wieder unbeständig und am Dienstag milder, dabei teilweise auch wieder stürmisch.
Wir melden uns wieder um 23.15 Uhr mit den Tagesthemen mit Susanne Holst. Darin allein in Europa, britischer Premier spaltet die EU, sowie Duell in Berlin, Schalke zu Gast bei der Hertha.